Es ist 17 Uhr.
Deutschlandradio, Abendreport. Politik und Sport.
Mit Iris Fulda, Mikrofon, guten Abend. Die Schlagzeilen. Und Kanzlerwahl. Helmut Kohl erneut zum Bundeskanzler gewählt.
Es wurden insgesamt abgegebene Stimmen 671, gültige Stimmen 671, mit Ja haben gestimmt 338.
Die Spannung der Koalitionsparlamentarier entlud sich im heftigen Beifall, als Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth das Ergebnis verlas. Mit einer Stimme mehr, als er gebraucht hätte, wurde Helmut Kohl zum fünften Mal in Folge zum deutschen Bundeskanzler gewählt. Vor seiner Wiederwahl hatte der CDU-Chef als einfacher Abgeordneter neben Fraktionschef Schäuble Platz genommen. Es dauerte eine Dreiviertelstunde, bis alle Bundestagsabgeordneten ihr Votum abgegeben hatten.
Aus der Hand von Bundespräsident Herzog erhielt Kohl dann am Mittag seine neue Ernennungsurkunde. Zugleich händigte der Bundespräsident den Mitgliedern des bisherigen Kabinetts ihre Entlassungsurkunden aus.
Es ist 22 Uhr.
Deutschlandradio Spätreport. Politik und Sport.
Schönen guten Abend. Durch die Sendung begleitet Sie heute Lutz Hubo. Zunächst aber die Schlagzeilen aus der Nachrichtenredaktion.
Kohls neues Kabinett nimmt Amtsgeschäfte auf. Die Regierung wurde von 18 auf 16 Ministerien verkleinert.
Heute wurde Wirklichkeit, was seit gestern oder sogar schon seit mehreren Tagen bekannt war. Kanzler Kohl verriet der Öffentlichkeit, wer mit ihm am neuen Kabinettstisch sitzen darf. Prinzipiell könnte man sagen, ein bisschen Spüle rücken. Ansonsten, um einem alten CDU-Slogan aufzugreifen, hieß die Devise wohl keine Experimente. Wenn es da nicht zwei Ausnahmen gäbe, wovon eine zweifellos eine Überraschung ist. Aus Bonn, Dieter Kopp mit den Einzelheiten.
Einen Monat nach der Bundestagswahl ist das neue Kabinett im Amt. Bundeskanzler Kohl stellte heute die Regierungsmannschaft vor. Aus dem Jahre 1982, als Kohl erstmals an die Spitze der Bundesregierung berufen wurde, ist dies vorweg nur einer geblieben. Norbert Blüm, der unverwüstliche Arbeits- und Sozialminister. In diesem Herbst freilich hielten sich die Veränderungen in engen Grenzen. In den klassischen Ressorts gibt es keine neuen Köpfe. Klaus Kinkel steht weiterhin im Auswärtigen Amt, Theo Weigel dem Finanz- und Manfred Kanter dem Innenressort vor. CSU und Freie Demokraten sitzen auf die alten Gesichter, die Liberalen allerdings sind gestutzt. Außer Kinkel bleiben Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und Günter Rexroth in ihren Ämtern, letzterer alles andere als unumstritten. Für neue Akzente sorgte Kohl, der sein Kabinett um zwei Ministerien verkleinerte, in den eigenen Reihen. Mit der Leitung des neu geschaffenen Zukunftsministeriums betraute er einen, der schon bisher zum engeren Führungszirkel gehörte und als Geheimtipp gehandelt wurde, Jürgen Rüttgers. Neu an die Spitze des Bauressorts rückte Klaus Töpfer, ein alter Hase aus dem Umweltressort, wo jetzt Angela Merkel Platz nimmt. Ihr bisheriges Ministerium geht in dem Ressort für Frauen, Jugend, Familie und Senioren auf, das nach dem Willen Kohls, eine ganz persönliche Entscheidung, sagt er, von der erst 28-jährigen Claudia Nolte geleitet wird, der jüngsten Konservativen, wie in Bonn bissig festgestellt wird. Kohl zu seiner Wahl.
Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass im Prozess der inneren Einheit Deutschlands in diesem Ressort eine Frau tätig ist, die die besondere Lebenssituation der Frauen in der früheren DDR und den heutigen Ländern, neuen Ländern kennt.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Am Mikrofon im Studio Ilse Oberhofer, grüß Gott. Wie steht's mit der Wirtschaft in Osteuropa, nachdem der Kommunismus zusammengebrochen ist? Darauf hat heute das international angesehene Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche eine Antwort gegeben. Die Wiener Experten stellen dabei fest, dass sich unsere Nachbarländer wie Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Slowenien, aber auch Polen deutlich erholen. Russland und die Ukraine hingegen produzieren immer weniger. Das Minus in der Wirtschaft macht heuer bereits zwischen 15% und 20% aus. Der Verfall ist offenbar nicht zu bremsen. Herbert Huter mit Einzelheiten.
Das regelrechte Auseinanderfallen Osteuropas in reichere und sehr arme Länder wird immer deutlicher. Jene Reformländer, die vor der Haustür Westeuropas liegen, haben gute Aussichten mit einem Wirtschaftswachstum von rund 3,5% heuer und im nächsten Jahr. Das ist zum Beispiel mehr als Österreich. Diese Länder sind Slowenien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Polen und Ungarn. Diese Länder haben immer noch nicht die Wirtschaftsleistung von 1989 erreicht, befinden sich aber eindeutig auf dem Weg der Besserung. auch was die Inflation und die Arbeitslosigkeit betrifft. Sie schwankt zwischen 4% in Tschechien und 19% in Polen, also das sind etwa Werte wie in der Europäischen Union. Die Ungarn müssen wegen des Budgetdefizits allerdings den Gürtel enger schnallen. Welche Rolle spielt bei all dem das Auslandskapital? Diplom-Ingenieur Peter Havlik?
Die meisten ausländischen Investoren hat bis jetzt Ungarn angezogen. Die Tschechische Republik holt sehr stark nach. Insgesamt kann man sagen, dass bis jetzt die ausländischen Investitionen, obwohl sie eine wichtige Rolle spielen, wahrscheinlich nicht die entscheidende. Mit Ausnahme von Ungarn, wo zum Beispiel etwa ein Drittel von den Exporten von den Betrieben mit westlichen Beteiligungen kommt.
Ein eigenes Unternehmertum entwickelt sich nur langsam und das hauptsächlich in der Schattenwirtschaft, Stichwort Neureiche. Woran verdient man überhaupt in diesen Ländern? In der Hauptsache sind das der private Konsum und die Exporte, wenn auch mit Hindernissen, die von den reichen westlichen Ländern aufgerichtet werden, zum Beispiel Kontingente und Zoll.
Die osteuropäischen Exporte leiden hauptsächlich im Bereichen Stahl, Textilien, chemische Produkte und natürlich auch landwirtschaftliche Produkte, was besonders wichtig ist, zum Beispiel für Ungarn, aber auch für Bulgarien und Rumänien.
Soweit jene Länder, die sich deutlich erholen oder, wie Rumänien und Bulgarien, wenigstens nicht weiter abstürzen. Ganz traurig sieht es nach wie vor in Russland und in der Ukraine aus. Alle Daten haben ein dickes rotes Minus davor, außer der Inflation. Keine Besserungstendenzen sind in Aussicht, obwohl nur mehr weniger als die Hälfte der Güter von der Zeit vor 1989 produziert wird. Zumindest nach offiziellen Zahlen. Trotzdem geht das Leben weiter, wenn auch sozusagen nur im Schatten, vermutet Diplom-Ingenieur Peter Havlik.
Es könnte angenommen werden, dass der Anteil der Schattenwirtschaft irgendwo zwischen 20% und 40% des gesamten Wirtschaftsleistung liegt, zum Beispiel Außenhandel. Es wird geschätzt, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel der Importe im Falle Russlands wird nicht registriert. Ja. Und das sind 6 bis 8 Milliarden Dollar pro Jahr. Auf der anderen Seite gibt es eine riesige Kapitalflucht aus Russland. Der wird wiederum geschätzt auf 15 bis 20 Milliarden Dollar pro Jahr.
Gewaltige Beträge und an denen verdienen nur wenige, oft am Rande oder schon deutlich in der Kriminalität. Der großen Masse der Russen und Ukrainer aber geht's schlecht.
12:45 in diesem ORF-Mittagsjournal. Themenwechsel jetzt zu etwas, was Sie vielleicht momentan auch gerade tun, essen. Ein großes Cola, ein Riesenburger und eine Portion Pommes frites mit Ketchup. So sieht für viele heute das Mittagessen aus. Und nicht nur Jugendliche essen mit Vorliebe das Fastfood, sondern auch bei den Erwachsenen soll es ja immer wieder schnell und billig sein. Und während viele althergebrachte Gastronomiebetriebe mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten kämpfen, ist im Geschäft mit Pizza, Hotdog und Hamburgers das große Geld zu machen. Offensichtlich sind wir in Österreich bei den Schnellverköstigern noch unterversorgt, denn jetzt kommt eine der größten amerikanischen Fastfood-Konzerne zu uns. Subway sperrt morgen seine erste Filiale auf. Und das wird sicher nicht die einzige Filiale bleiben. Dieter Bornemann hat das zum Anlass genommen, die Welt des schnellen Essens genauer anzuschauen. Eine Reportage zwischen Big Mac und Sandwiches.
Bitte 4-0, bitte Hamburger schnell, rasch, bitte vorne. 2-6er und 2-9er.
Das sind die geheimen Codes der Fastfood-Köche. Die Bedeutung ist aber einfach. 4-0 heißt, der Verkäufer braucht 4 Hamburger und keinen Cheeseburger. 2-6er sind 2 Portionen mit 6 gebackenen Hühnerteilen und 2-9er eben mit 9 Händelstücken. Alles muss hier schnell gehen, auch die Sprache. Denn Geschwindigkeit ist die oberste Maxime in der Fastfood-Branche.
In die 5. Runde seiner Amtszeit startet heute Deutschlands Bundeskanzler Kohl. Eine Amtszeit und eine politische Zukunft, die nur von einer hauchdünnen Mehrheit im Bundestag getragen wird. Schon die Wiederwahl Kohls vor einer Woche war ja eine Zitterpartie. Nur eine Stimme Mehrheit sicherte die Kanzlerwahl. Aber Kohl selbst gibt sich gelassen. Er beruft sich auf Vorgänger wie Adenauer, Brandt und Schmidt, die zeitweise ebenfalls nur mit 1 oder 2 Stimmen Mehrheit regiert hätten. Heute gibt nun Kohl im Bundestag seine Regierungserklärung ab, ein Bündnis für die Zukunft und Arbeit für alle. Das steht als Motto über seinen Ausführungen, die dann Anlass sein werden für eine 3-tägige Parlamentsdebatte. Aus Bonn, Roland Adrowitzer.
fünften und mit ziemlicher Sicherheit letzten Mal hat Helmut Kohl heute vor dem Deutschen Bundestag die Vorhaben einer von ihm geführten Regierung skizziert. Den fast vollzählig versammelten Abgeordneten präsentierte sich dabei ein anderer Helmut Kohl, als man ihn bisher meist erlebt hat. Vorbei das Kämpferische aus dem Wahlkampf, kaum eine Spur mehr von der oft aufreizenden Selbstzufriedenheit und Selbstgefälligkeit der vergangenen Wochen und Monate. Nur ganz selten blitzte noch ein wenig davon durch, nach Zwischenrufen von der Opposition. Nein, das war heute ein leiser, nachdenklicher, mitunter visionärer Helmut Kohl, der offenbar das Ende seiner Ära nahen sieht. Ein Wort wiederholte sich in seiner 80-minütigen Erklärung dabei immer wieder: Zukunft. Kohl forderte ein Bündnis für die Zukunft zwischen Wirtschaft und Gewerkschaften. Der Kanzler rief die Deutschen zu einer neuen Kraftanstrengung auf, um ihr Land für die Zukunft fit zu machen.
Wir haben dabei das Wohl künftiger Generationen stets im Blick zu halten. Und deshalb dürfen wir nicht nur für 4 Jahre planen. Verändern und bewahren stehen nicht im Widerspruch zueinander. Sie bedingen einander. Leistung und Geborgenheit, Selbstständigkeit und Hilfsbereitschaft sind keine Gegensätze. Sie sind untrennbar Teil unserer Vision von der Zukunft Deutschlands in einer Welt, die sich, wie wir wissen, dramatisch verändert.
Kurz einige Stichworte aus Kohls Absichtenkatalog. Schlanker Staat, Abbau der Bürokratie, Erleichterung der Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze, Ja zum wissenschaftlich-technischen Fortschritt, andere Einstellung zu Kindern. Festhalten will Kohl hingegen an dem bewährten Kurs der deutschen Außenpolitik, den er mit fester Einbindung in das Atlantische Bündnis und in die Europäische Union umschrieb. Als erster in der voraussichtlich 9-stündigen Debatte antwortete Kohl der SPD-Vorsitzende Rudolf Scharping. Nach seinem Wechsel von Mainz nach Bonn war es die erste Rede Scharpings als Oppositionsführer im Bundestag. Sie unterschied sich nicht wesentlich von seinen Wahlkampfattacken auf Kohl, wenngleich er ihm und der Regierung im Interesse des Landes eine glückliche Hand wünschte. Scharpings Eingangsthese, Kohl wolle trotz anderslautender Beteuerungen so weitermachen wie in den vergangenen 12 Jahren.
Dabei beziehe ich mich nicht auf Ihre Worte. Denn wenn es ein Streit um die Worte wäre, dann könnte man vielen einzelnen Formulierungen mancher Nachdenklichkeit ja durchaus zustimmen. Sie haben das in der Vergangenheit mit Ihren Taten immer widerlegt, genau das Gegenteil dessen getan, was Sie mit Ihren schönen Worten beschreiben. Und deshalb fällt die Prognose nicht so sonderlich schwer, dass das wohl auch für die Zukunft gilt.
Insgesamt attestierte Scharping dem Bundeskanzler eine Regierungserklärung von allgemeiner Wolkigkeit. Es werden sich heute wohl noch viele Kanzlerfreunde finden, die das bestreiten werden.
Roland Adrowitzer hat aus Bonn berichtet.
Deutschlandradio Berlin. Aktuell.
Regierungserklärung. Kohl will Umgestaltung von Staat und Gesellschaft. Angriff. NATO-Flugzeuge attackieren serbische Stellungen. Das Wetter. Temperaturen zwischen 0 und 10. In Berlin 0 Grad. Tendenz. Langsame Nebelauflösung. Die Meldungen. Bundeskanzler Helmut Kohl hat in seiner Regierungserklärung eine tiefgreifende Erneuerung von Staat und Gesellschaft in den nächsten 4 Jahren angekündigt. Dazu gehöre, dass der Staat schlanker wird. Bürokratische Regelungen und Bestimmungen müssten überprüft werden. Das bedeutet auch, so Kohl, dass die Ausgaben für Sozialleistungen sinken sollen. In Zukunft solle sich der Staat mehr auf seine originären Aufgaben konzentrieren. Deshalb müsste der Staat sein Geld für den Schutz von Leben und Freiheit und dem Eigentum ausgeben. Die Bundesbürger rief Kohl zu einem Bündnis für die Zukunft auf.
Jeder wird gebraucht. Und wir sind angewiesen auf die Lebenserfahrung der älteren Generation. Wir brauchen die Träume und die Dynamik der Jungen. Und wir benötigen das Vorbild behinderter Menschen, die mit großem Lebensmut ihr ganz persönliches Schicksal meistern. Ich halte es für unverantwortlich, wenn in unserem Land 55-jährigen Arbeitslosen gesagt wird, sie wird nicht mehr gebraucht. Das ist unmenschlich.
SPD-Chef Rudolf Scharping kündigte eine kämpferische Opposition gegen die Regierung von CDU und FDP an. In seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers sagte Scharping, die SPD wolle ihre Mehrheit im Bundesrat konstruktiv nutzen, um die konkrete Lebenssituation der Menschen zu verbessern. Der SPD-Chef warf Kohl vor, dass seinen Worten keine Taten folgten und die Regierung die drängenden sozialen Fragen, wie schon in der Vergangenheit, nicht lösen werde.
Es gehört zu dem Wunsch nach einer glücklichen Hand ein gewisser Mut, weil Sie in den letzten 12 Jahren den Beweis dafür angetreten haben, dass Ihren schönen Worten von der Integration arbeitsloser Bürger, von der Förderung der Kinder und Familien, von der Gleichberechtigung der Frau, von der Verstärkung des sozialen Wohnungsbaus, von der Stärkung der deutschen Wirtschaftskraft, von der Förderung von Investitionen, von der Verbesserung der Aufstiegsmöglichkeiten jüngerer und viele andere Stichworte, von allen diesen schönen Worten, eines zu sagen ist, Sie haben das in der Vergangenheit mit Ihren Taten immer widerlegt, genau das Gegenteil dessen getan, was Sie mit Ihren schönen Worten beschreiben.
Für aktuell mit Kerstin Schneider.
Deutschlandradio, Rundschau.
Kanzler Kohl erklärt sich und seine neue Regierungsarbeit in der angelaufenen Legislaturperiode. SPD-Chef Scharping hält dagegen. Und das ist unser erstes Thema in der Rundschau vom Tage, zu der Sie am Mikrofon Annette Riedel begrüßt.
Der Bundeskanzler nahm sich für seine Regierungserklärung vor dem Parlament fast 1,5 Stunden Zeit. Sie stand unter dem Motto, es gelte, alle Kräfte anzuspannen, um ganz Deutschland fit zu machen für das nächste Jahrhundert. Jeder wird gebraucht, rief Kohl aus, der schon zum Auftakt seiner Rede klarstellte, dass seine Koalition, wie er formulierte, diese Republik, die Republik des Grundgesetzes wolle und keine andere. Wer im Zusammenspiel mit Extremisten die Achse verschieben oder verbiegen wolle, dem werde er entschieden entgegentreten. Kohl propagierte einen schlanken Staat, Verkrustungen sollen aufgebrochen werden. Zum schlanken Staat gehöre aber auch, den Anteil der Staatsausgaben zurückzuführen. Ein strikter Kurs der Haushaltskonsolidierung ist angesagt. Kohl wörtlich:
Die Sparzwänge können allerdings durchaus heilsam sein. Sie nötigen zum Umdenken und sie nötigen zum Neufestsetzen von Prioritäten. Sparsamkeit heute schafft finanziellen Spielraum für morgen. Mit unserer Entschlossenheit, jetzt am eingeschlagenen Sparkurs festzuhalten, nehmen wir auch die Verantwortung gegenüber künftigen Generationen wahr.
Für Kohl und seine Regierung hat der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit Priorität. Hoher Stellenwert kommt aber auch der inneren Sicherheit zu. Wir wollen keinen autoritären Staat, aber einen Staat mit Autorität, lautete die Losung, die der Kanzler ausgab. Im Einzelnen:
Für die Koalition sind Verhütung und Bekämpfung von Straftaten gleichermaßen wichtig. Eine wirksame Prävention setzt eine Zusammenwirkung von Bund und Ländern mit den gesellschaftlichen Kräften in allen Bereichen voraus. Zur Bündelung der erforderlichen Maßnahmen werden wir deshalb das im Jahre 1993 vorgelegte Sicherheitsprogramm von Bund und Ländern zu einem nationalen Kriminalitätsbekämpfungsplan fortentwickeln.
Familien stärken, soziale Gerechtigkeit absichern, trug Kohl als weiteren Merkposten vor. Relativ knapp ging der Regierungschef auf die Außenpolitik ein. Sein Credo:
An dem bewährten Kurs der deutschen Außenpolitik, vor allem der festen Einbindung Deutschlands in das Atlantische Bündnis und in die Europäische Union, werden wir festhalten. Aber, meine Damen und Herren, auch in der Außenpolitik werden wir angesichts der Veränderungen der Welt uns neuen Herausforderungen mit Umsicht und Klugheit zu stellen haben. Zentrale Aufgabe dieser Legislaturperiode wird es sein, die politische Einigung Europas weiter zu festigen und entscheidend voranzubringen.
Dreams of yesterday. Oh, yeah.
Deutschlandradio Berlin. Aktuell.
Bundestag. Neuer Zukunftsminister stellt sich vor. Der Deutsche Bundestag hat die Debatte über die Regierungserklärung fortgesetzt. Auf der Tagesordnung am dritten Tag stand der Bereich des neuen Bundesministers für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, Jürgen Rüttgers, genannt Zukunftsminister. Er sagte, Innovationsfähigkeit ist der wichtigste Rohstoff für Deutschland.
Als Exportnation und Hochlohnland muss sich unsere Wirtschaft auf den Märkten behaupten, auf denen sich mit innovativen Produkten und Dienstleistungen eine hohe Wertschöpfung erzielen lässt. Und das sind die Märkte, auf denen die Beherrschung fortgeschrittener Technologien eben eine herausragende Rolle für die Wettbewerbsposition spielen. Und deshalb, finde ich, dürfen wir uns nicht zurücklehnen, wenn etwa Untersuchungen zu dem Ergebnis kommen, ich zitiere, Innovationen dauern in Deutschland zu lange, sind realitätsfern und schlecht geplant. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere an uns vorbeiziehen. Und das ist dann nicht nur eine Frage von politischen Entscheidungen, sondern ich glaube, zuerst einmal eine Frage der Beweglichkeit in den Köpfen.